Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, darüber nachdenken, das jeder von uns kennt, aber nicht jeder von uns liebt. Und das ist das Thema, das heißt das Warten. So, und die erste kleine Herausforderung, die wir jetzt haben, du darfst dich mal zu deinem Nachbarn drehen. Ja, und wir nehmen uns jetzt eine kurze Zeit, wo ihr euch mal austauschen könnt. Wo habt ihr in der letzten Zeit eine längere Wartezeit gehabt? Und was hat das mit euch gemacht? Wie ging es euch dabei? Ja, was habt ihr da so gefühlt? Also, tauscht euch mal kurz aus, denkt mal drüber nach. Eine längere Wartezeit, wie ging es euch dabei? Ja, vielen Dank für den Austausch. Würde mich schon interessieren, aber können wir vielleicht nachher draußen nochmal, könnt ihr mir erzählen, ja, was euch so richtig auf die Palme gebracht habt. Wenn das denn bei euch so ist, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall in der Gruppe, wo ich gerade war, hat man mir schon offen gesagt, dass eher eine Ungeduld da ist, ja, wenn bestimmte Sachen so lange dauern. Ich habe das übrigens auch bei Mails. Ja, jetzt offenbare ich mich mal, wenn ich eine Mail schreibe und dann dauert das 3 Tage, das kenne ich überhaupt nicht von meiner Arbeit, ja, wo ich vorher war, da war klar, ja, wenn irgendjemand was schreibt, gerade Kunden im Kundenbereich, dann wird die Mail innerhalb von 2 Tagen beantwortet. Das ist Kundenservice. Und manchmal wartet man eine Woche, manchmal kommt nichts. Ne? Also das ist zum Beispiel bei mir manchmal so eine Sache, wo ich noch lernen darf, was das Warten angeht. Aber es gibt nicht nur das, es gibt auch das Warten auf den Bus, auf den Zug, im Stau. Das ist ja auch so eine Sache für den einen oder anderen. Das macht mir zum Beispiel gar nichts aus. Da höre ich dann immer die 3 Fragezeichen. Ja. Und kann da auch eine halbe Stunde und Stunde im Stau stehen. Ja. Also, das macht mir denn keine Mühe. Das Warten im Wartezimmer, das ist für manche sehr unangenehm. Bei mir ist es so, ich hole dann mein Smartphone raus und bearbeite die vielen Sachen, die es da so gibt. Macht mir auch nichts. Das Warten auf Genesung, das ist schon wieder so ein Thema. Ne? Ja, wenn man irgendwie krank ist oder sowas. Das Warten auf eine wichtige Nachricht, und so könnte man ganz viele Sachen vielleicht hier nennen. Das Warten ist tatsächlich eine universelle menschliche Erfahrung, egal, ja, wo man auf diesem Planeten lebt, was nicht selten von Frustration, Ungewissheit, aber manchmal auch von Angst, ja, was kommt da, ja, von Angst erfüllt sein kann. Warten kann aber auch anders erlebt werden, ja, das kann hoffnungsvoll sein, man freut sich auf irgendwas. Oder man hat ein Erwarten, ja, wo Warten dann zu einer Erwartung wird. Also Warten ist nicht nur negativ. Und heute wollen wir uns eine Textstelle im Neuen Testament anschauen, die ist sehr interessant. Also ich bin hin und wieder jetzt mal im Kirchenkalender unterwegs, gucke mir so vorgeschlagene Texte an, damit man auch mal, ja, sich mit Sachen auseinandersetzt. Und da geht es um das Warten. Und Jesus nennt in dieser Textstelle, die wir gleich hören werden, das Warten die kleine Weile, sagt er zu seinen Jüngern. Ja, eine kleine Weile und noch eine kleine Weile, so nennt er hier das Warten. So, wir werden aber auch sehen, bei den Jüngern ist genau das gleiche Unverständnis, ja, das verstehen wir nicht. Eine Unsicherheit, was kommt da jetzt? War doch jetzt, hat doch alles so gepasst, ja, was kommt da auf uns zu? Und dann kommt auch noch der nächste Punkt, das ist nämlich Angst. Das ist irgendwie blöd, wenn Jesus spricht und dann kommen vielleicht Ängste. Aber das Tolle ist, Jesus spricht von der kleinen Weile, von einer Wartezeit, die begrenzt ist. Es ist eine begrenzte Wartezeit. Das Warten ist nicht ewig. Es wird ein Ende haben. Ich lese aus Johannes 16, die Verse 16 bis 22. Jesus spricht, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander, was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Da sprachen sie, was bedeutet das, was er sagt? Noch eine kleine Weile. Wir wissen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen: Danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile? Dann werdet ihr mich nicht sehen und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr habt nun Traurigkeit. Aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Soweit das Wort Gottes. Eine interessante Textstelle. Das waren Worte Jesu an seine Jünger, und zwar in einer Zeit größter Anspannung. Anspannung und Ungewissheit, wo geht die Reise hin? Und auch eine Zeit, wo teilweise die Gleichnisse von Jesus auch nicht verstanden worden sind. Das geht auch uns heute so. Wir verstehen auch nicht alles, was in der Bibel da so steht, was Jesus gesagt hat. Es heißt sogar an einer Stelle im Neuen Testament, die Worte, die Paulus gesprochen hat, sind schwer zu verstehen. Jesus steht kurz vor seiner Gefangennahme, seinem Leiden und Sterben. Wir sind also in dieser Textstelle mittendrin in der Passionszeit. Noch eine kleine Weile. Diese Worte Jesu müssen die Jünger zutiefst verwirrt haben. Haben sie auch. Gerade noch war er bei ihnen, lehrte, war ihr Herr, war ihr Freund. Und nun spricht er vom Weggehen. Vom Nicht-mehr-Sehen und von einem anschließenden Wiedersehen. Noch eine kleine Weile. Was soll dieses Rätsel? Was soll das? Verstehe ich nicht. Was meint er nun? So könnten seine Jünger gedacht haben. Vielleicht auch manchmal wir heute. Verstehe ich nicht. Kannst du dich so ein bisschen da hineinfühlen in die Situation der Jünger? Dafür sind ja diese Texte geschrieben, dass man sie nicht nur liest, sondern dass man sich da so reinbegibt in den Text. Dass man vorher ein bisschen liest, hinter dem Text ein bisschen liest und einfach mal eine Zeit sich hineinfühlt. Mal ankommt in der Situation. Zeiten, in denen man Gottes Wege nicht versteht. Zeiten der Ungewissheit, der Unsicherheit, Zeiten des Wartens, in denen man sich fragt, wohin geht dieser Weg? Und was steht am Ende der Wartezeit? Eine Befürchtung, was Gutes, was Schlechtes, keine Ahnung. Die Jünger auf jeden Fall standen damals vor einem der dunkelsten Kapitel ihrer Nachfolge. Dem Verrat des Judas, kann ich euch die Predigt von letzter Woche nochmal sehr empfehlen. Der Verleugnung des Petrus und dem Kreuzestod ihres Herrn. Also das ist schon eine hammerharte Sache, wenn man an jemanden glaubt, wenn man glaubt, dass das der Messias ist, der gekommen ist auf diese Welt, und denn das. Ein Schlag in den Nacken nach dem anderen. Und das Übelste, der Tod. war es vielleicht doch nur ein Mensch. Wenn es doch Gott gewesen wäre, und auch das wurde ihm ja dann gesagt, wenn du Gott bist, dann steig doch ab von dem Kreuz. Für die Jünger eine Zeit tiefster Trauer und Verzweiflung, die vor ihnen lag, aber die sie auch noch gar nicht so richtig begreifen konnten, was kommt denn da jetzt eigentlich? Und mancher würde vielleicht heute auch sagen, vielleicht auch damals, das kann doch nicht sein. Gott ist doch gut. Gott will doch das Allerbeste für uns. Das kann doch nicht sein, ja, dass wir Trauer und Verzweiflung erleben oder erleben müssen. Irgendwas passt doch da nicht. Da kann doch Gott eingreifen, da kann doch Gott was tun. Und meines Erachtens tun wir gut daran, unsere erlebten Realitäten nicht zu negieren, das nicht zu verneinen, sondern auch sich das anzuschauen. Es gibt Trauer und Verzweiflung damals wie heute. Und diese Wahrheit verschweigt oder beschönigt auch Jesus übrigens nicht. Er sagt seinen Nachfolgern klar und deutlich in Vers 20, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen. Oh nee. Und klagen. Es geht noch eine Stufe weiter. Aber die Welt, also die Gegner Gottes, diese Welt wird sich freuen. Also das ist eine üble Sache, wenn es dir schlecht geht. Und dann hast du noch Leute um dich herum, die sich darüber freuen. Die sich darüber freuen, wenn der Glaube zerstört wird, wenn Christus am Kreuz stirbt. Das war ja das Ziel. Der Glaube, das Vertrauen in Gott soll zerstört werden. Aber die Welt wird sich freuen, ihr werdet traurig sein. Also eine klare prophetische Aussage für die Zukunft, für die nahe Zukunft hier. Also hier wird nichts beschönigt. Aber Gott sei Dank hat Christus seine Jünger hier nicht bei dieser Ankündigung gelassen. Er gibt ein Versprechen, das auch für uns heute noch sehr wichtig ist, finde ich. Er sagt nämlich dann auch in diesem Text, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Aber der Weg dahin, da wird was kommen. An dieser Stelle möchte ich schon mal festhalten, die Trauer der Jünger ist real, wie sie auch heute real ist. Der Schmerz sitzt tief, aber das letzte Wort haben Trauer und Schmerz nicht. Das ist schon mal ein Trost für den einen oder anderen heute Morgen. Ob das deine Gesundheit ist, deine Ehe, deine Familie, deine Verwandtschaft, dein Beruf, was auch immer. Das letzte Wort haben Trauer und Schmerz nicht. Wir sind mittendrin in der Passionszeit und lernen, dass der Weg zum Licht nicht selten durch die Dunkelheit führt. Der eine oder andere, der von euch zum Glauben gekommen ist, ist zum Glauben gekommen, weil er vorher was Dunkles erlebt hat. Ich bin in einer Szene in München lange Zeit gewesen. Da gab es keine Trauer oder Schmerzen, im Großen und Ganzen nicht. Da gab es Erfolg. Da gab es die Schönen und Reichen. Aber auch da kann was passieren, wo Menschen dann auf einmal offen werden für Gott, die vorher nicht offen waren. Also Trauer und Schmerz ist nicht nur schlecht. Wir lernen, dass der Weg zum Licht durch die Dunkelheit führen kann. Muss nicht, aber kann. Und diese geistliche Realität verdeutlicht Jesus mit dem Bild einer gebärenden Frau. Eine Frau, die ein Kind bekommt. Er untermalt das jetzt, was das heißt. Die Wehen, die Schmerzen, die Angst, all das ist intensiv und überwältigend. Also ich war als Mann bei der Geburt meiner Frau mit dabei. Der Kinder mit dabei. Und ich muss ehrlicherweise sagen, möchte ich nicht erleben. Die Freude danach schon, aber dieses Leid zwischendurch. Aber wenn das Kind geboren ist, tritt all das in den Hintergrund. Da ist dann eine übergroße, unbeschreibliche Freude. Was ein Mann übrigens in dieser Form, glaube ich, nie erlebt. Ja, was da passiert. Also das ist schade, aber ich glaube, das ist tatsächlich so. Die Freude über das neue Leben. Und genau das verheißt Jesus seinen Jüngern und uns. Die kleine Weile der Trauer, die Zeit seines Todes wird schmerzhaft sein, ja, wie Geburtswehen. Aber dann kommt die kleine Weile, die Jesus ankündigt, bis zum Wiedersehen, bis zur Auferstehung. Und dieses Wiedersehen, das hat bei den Jüngern eine große Freude dann ausgelöst, aber erst war eine Wartezeit da. Euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen, sagt Jesus. Und es ist sehr bemerkenswert, finde ich, dass in diesem Textabschnitt 7-mal das vorkommt, die kleine Weile. 7-mal. Und 7 ist ein Zeichen der Vollkommenheit und Göttlichkeit. Ich glaube also nicht, dass das Zufall ist. Gott selbst ist in dieser Wartezeit, auch in deiner Wartezeit, in der kleinen Weile zu finden. Und Gott selbst wird diese Wartezeit auch beenden. Diese Wahrheit wird unter anderem deutlich in Galater 4, Vers 4, wo es heißt, als aber die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn. Und das war eine lange Zeit, bis Jesus, der verheißene Messias, der im Alten Testament vorhergesagt wurde, dann auch tatsächlich gekommen ist. Gott selbst beendet die Wartezeit zu seiner Zeit. Jesus wird am Kreuz von Golgatha für die Schuld der Menschen sterben. Und noch eine kleine Weile, sagt Jesus, dann wird er von den Toten auferstehen. Und noch eine kleine Weile und er wird in den Himmel auffahren. Und noch eine kleine Weile und der Heilige Geist wird jedem Gläubigen gegeben. Also die ersten Jünger kannten diese Phasen des Wartens. Und in der Offenbarung 3, Vers 11 lesen wir, dass Jesus von sich sagt, ich komme bald. Hier wird also von einer weiteren Wartezeit gesprochen. Eine Zeit, die jetzt schon über 2000 Jahre andauert. Diese Zeit des Wartens scheint uns lang. Vielleicht sogar sehr lang. Für einen ewigen Gott sind auch 10.000 Jahre nicht lang. Hier gibt es also eine andere Dimension. Und auch dieses Warten wird ein Ende haben, wie bei den Jüngern. Christus wird wiederkommen. Das ist wichtig, dass wir das auch immer wieder sehen und glauben. Und deshalb dürfen wir schon jetzt in dieser Zeit hoffnungsvoll durch dieses Leben gehen, trotz aller Probleme, die dieses Leben auch mit sich bringt. Das negiert die Bibel nicht. Jesus hat seinen Jüngern Wartezeiten zugemutet, Zeiten, in denen sie Jesus nicht verstanden haben. Das ist heute auch so. Und der Text macht deutlich, dass es einen göttlichen Zeitplan gibt. Das, was Jesus den Jüngern gesagt hat, ist übrigens eingetroffen. Und das, was im Alten Testament gesagt wurde über Jesus, ist auch fast alles, steht noch was aus, eingetroffen. Also wenn du heute Morgen hier bist und du bist dir gar nicht so sicher, ob das alles so stimmt, es gibt gute Gründe, das tatsächlich zu glauben. Es gibt gute Gründe und Fakten. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber ich möchte dich mit Römer 8, Vers 18 in dieser jetzigen Wartezeit ermutigen. Da heißt es: Ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zur Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und manche Leute müssen das wirklich durchbuchstabieren, die jetzt gerade im Krieg sind, die vielleicht Christen, griechisch oder syrisch-orthodox in Syrien sind, Schlimmes erleben und eigentlich mehr oder weniger auf der ganzen Welt, im Sudan und. Für die hat es nochmal eine ganz andere Bedeutung, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zur Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das Gute, ich komme zum Schluss, an der heutigen Textstelle ist der Schluss, denn am Ende der Wartezeit steht die Freude. Die vollkommene Freude am Ende steht die Freude. Amen.